ARD Sounds.
Der damalige Klassenleiter in der Realschule, der Herr Helmer, bin ich heute noch dankbar, ist mit uns dreimal ins Residenztheater gefahren. Und ich weiß noch, dieser Geruch, wie der Vorhang aufgeht, das waren, ich weiß auch noch, die Stücke Tartüff, ein Florentiner Hut und Hauptmann von Köpenick.
Wie alt warst du damals?
13, 14, sowas in dem Dreh.
Und da ist irgendwas angezündet
worden? Ja, da ist absolut was angezündet worden. Ich war da drin gesessen, ich weiß noch, wir sind nach Hause gefahren und das war was im Magen, wo ich mir dachte, ich muss dahin, ich will das und so. Aber nicht so, dass ich es richtig benennen konnte. Also, dass ich wollte das machen. Ich habe mir gedacht, ich will auch da oben stehen, ich will das machen.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Gerhard Wittmann, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Servus.
Servus, ich freue mich auch, da zu sein.
Was ich gerade extrem sympathisch fand, wenn ich das verraten darf, du hast gesagt, du bist aufgeregt jetzt vor dem Gespräch.
Ach ja, das ist doch immer so. Wenn dem nicht mehr so wäre, dann würde ich den Beruf nicht mehr machen. Ja. Also es muss eine gewisse Grundanspannung da sein, wenn jemand hinter der Bühne steht und sagt, jetzt gehe ich raus, jetzt, das mache ich jetzt mit links oder so. Es ist doch irgendwie ein Gefühl im Bauch, wo man sagt, jetzt gehe ich raus.
Das Kribbeln muss da sein, absolut. So ein gewisses Lampenfieber.
Das ist, so ist es.
Es ist immer dabei, wenn du, ja, bevor sich der Vorhang öffnet, bevor du raustrittst.
Ja, das muss schon sein. Also das möchte sein, weil sonst fehlt was.
Hast du schon mal erlebt, dass es unangenehm wurde, diese Aufregung, dieses Lampenfieber? Das kann ja schnell kippen. Absolut, es gibt ja Kollegen, ja, Kolleginnen, die tierisch aufgeregt sind, wo das dann wirklich, ja, schwierig wird.
Das habe ich schon bei Kolleginnen und Kollegen gemerkt. Ich hatte es selber bei meinem allerersten Nockerberg, da war ich noch nicht der Reiter, sondern ein unehelicher, fiktiver Straußsohn. Und als mir dann so peu à peu bewusst wurde, dass das jetzt gleich vor so und so vielen Millionen auf dem Bildschirm ist und dass ich da live singe und alles mache, wurde mir so bewusst, Mensch, jetzt wird's aber hinten höher als vorne.
Versau's nicht.
So in der Richtung.
Ja. Du hast ganz lange den ehemaligen Oberbürgermeister von München, den Dieter Reiter, gegeben, eben auf dem Nockerberg. Jetzt die letzte Vorstellung im Februar gewesen. Wie traurig bist du, dass das aus Gründen nicht mehr so sein wird, dass du den Reiter nicht mehr geben wirst?
Also ich glaube, das kommt jetzt erst noch, wenn der nächste Nockerberg wieder kommt. Jetzt ist es ja noch ganz frisch. Am, ja, Tage seiner Stichwahl hatte ich in Ingolstadt im Kulturzentrum einen Auftritt, wo ein ehemaliger Musiker, der Andreas Hofmeier von La Brassbanda, ja, die Idee hatte, dass ich da alle meine Reiterlieder singe und er mir dann auf der Bühne das Ergebnis der Stichwahl kundtut und dann, dass ich den goldenen Reiter singe mit zwei Versionen, also entweder ich bin der goldene Reiter oder ich war der goldene Reiter. Und
also dann du warst vorbereitet, ja?
Er hat mir gesagt, er schreibt zwei Versionen und dann hat er mir auf der Bühne das Ergebnis gesagt, dass ich wirklich dann, ja, wie soll ich sagen, das hört man, ja, wie wenn man eine Schulaufgabe zurückkriege in Mathe und wusste von Haus aus, das war jetzt schon kritisch, aber es ist tatsächlich ein 5 oder so.
Stets
und so
bemüht.
Hat sich das angefühlt und dann eben diesen goldenen Reiter, ich war der goldene Reiter, gesungen und das war dann schon mit ein bisschen Wehmut verbunden.
Das
dann bin
ich
am nächsten Tag ins BR-Haus gefahren, habe die Perücke abgegeben und das wurde mir dann so peu à peu, bewusst war es mir gleich oder so, dass das der letzte Auftritt ist. Aber
wie oft hast du ihn gegeben?
Also 12-mal.
12-mal, ja.
Wobei man sagen muss, es war ja dann auch die Corona-Zeit dazwischen und eine ist ja ausgefallen, 2020. Aber die hatten wir auch geprobt, bis 3 Tage vorm Auftritt. Und ich sage nach wie vor, das war eine der besten Singspiele, die es gab.
Ja, schade. Wenn du da oben stehst oder standest beim Nockerberg, kriegst du mit, beziehungsweise was kriegst du mit von den ganzen Politikgranden, die da unten sitzen? Also siehst du, ob Kollege Söder amused ist oder nicht?
Du kriegst da gewisse Energie mit. Du kriegst da Energie mit vom ganzen Saal, wie es läuft, ja, und so. Und wenn man dann, ja, es streift vielleicht der Blick, dass man einen Blick erhascht und dann macht man sich seine eigenen Gedanken oder so. Aber man kann in die Leute ja nicht reinschauen. Es gab welche, die sind immer äußerst wohlwollend gewesen und bei manchen hast du halt gemeint, na, die, glaube ich, finden das jetzt nicht so toll. Zumal du ja dann, wenn du nicht auf der Bühne bist, hinten am Bildschirm saßt mit den Schnitten, wer jetzt eingeblendet wird.
Ja. Und dann siehst du es.
Dann siehst du schon Stimmungen und ja.
Das ist die eine Rolle, mit der die viele, viele Menschen verbinden, eben der OB Reiter oder ehemalige OB Reiter auf dem Nockerberg. Die andere ist die vom Leopold Eberhofer, der Bruder. Mhm. Von Franz Eberhofer. Was haben die beiden gemeinsam? Die beiden Figuren?
Reiter und Eberhofer. Ja.
Du spielst ja beide.
Ja, was haben die gemeinsam? Oh, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Mit Sicherheit eine gewisse Ordnungsliebe und einen gewissen Pragmatismus.
Spannend.
Ja, denke ich mal. Ganz, ganz sachlich, ja.
Ich war vor ein paar Wochen mit der Rita Falk, also der Erfinderin der Eberhofer Bücher, Krimis, auf der Bühne. Und die hat mir gesagt, sie liebt alle ihre Figuren, auch den Leopold.
Aha.
Weil ich natürlich vorher gefragt habe, wie ist denn das? Also klar gibt es Figuren, die kommen jetzt vielleicht sympathischer rüber. Und der Leopold ist ja nun einer, über den sein Bruder, der Franz, unter anderem sagt, die alte Schleimsau.
Ja.
Wie sehr identifizierst du dich mit dem Leopold? Wie sehr magst du ihn?
Ich mag ihn sehr. Ich mag ihn sehr, weil, ja, jetzt, das ist...
Erklär's uns.
Das ist ein, ja, wie soll ich sagen, verschlüsselter Erkennungsprozess beim Leopold, der da entstanden ist während des Spiels. Das ist eine Figur, die mit ihren Möglichkeiten und mit ihrer Befindlichkeit alles richtig machen will und die Familie zusammenhalten will. So sehe ich den.
Aber er hat schon extrem unsympathische Eigenschaften. Also dieses Schleimige ist ja nun das eine, das kann man so oder so sehen.
Aber das hat über die Jahre abgenommen,
dann hat
das Schleimige.
Findest du?
Ja.
Dann hat er sowas Berechnendes, sowas unfassbar Spießiges und immer auf seinen Vorteil Bedachtes. Was ist an dem sympathisch?
Ich glaube, ich habe mir jetzt falsch gedacht. Nein.
Ich meine, du spielst den grandios, aber... Glaubst du, es gibt viele Menschen da draußen und viele Millionen lieben ja den Eberhofer, die sagen, der Leopold, das ist meiner, mit dem wäre ich gern befreundet.
Nee, also wie gesagt, wenn du so eine Figur spielst, wie ich den zum ersten Mal gelesen habe, dann ist es ja so, dass du davor sitzt und denkst, kenne ich den so und so. Und du musst ja irgendein Zipfelchen erwischen, wo ich sage, das ist mir schon mal untergekommen. Und in dem Moment, wo ich es erkenne, muss ja auch irgendwas in mir sein, sonst würde ich es nicht erkennen.
Aber was ist es bei dir, wo du eine Ähnlichkeit festgestellt hast oder wo du...
Ich glaube, die pedantische Ordnungsliebe.
So bist du.
Nein, ja, doch. Ich kann es nicht haben, wenn ich Sachen nicht geordnet habe. Also sprich, wenn Sachen auf dem Schreibtisch so sind, dass ich sage, das ist jetzt ein Mordsverhau oder so, das muss für mich stimmen.
Aber es muss nicht alles im 90-Grad-Winkel liegen,
oder? Nein, das nicht, auf keinen Fall. Aber ich bin zum Beispiel ein sehr haptischer Mensch. Ich tue viele Sachen aufschreiben. Also ein schlichtes Beispiel, man kriegt ein neues Drehbuch, das ja digital zugesandt wird und dann steht schon von Haus aus manchmal drunten von den Produktionsfirmen und der Herr Wittmann bekommt ein ausgedrucktes Exemplar. Jetzt sind wir ja meistens Green Production, wo man sagt, na, wieder ein Papier. Aber wenn ich eine größere Rolle habe, muss ich das blättern können, muss das schreiben können und da bin ich äußerst pedantisch auch das Buch bewahren, dass ich sage, es ist mein Buch, das muss bei mir bleiben, da sind Sachen drin, die ich mir notiert habe, das geht niemandem was an.
Nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Also die Ordnungsliebe, sagst du, habt ihr gemeinsam...
Also nicht jetzt im 90-Grad-Winkel, also um so, aber...
Es ist nicht pathologisch.
Ja, aber der Leopold ist ja in irgendeiner Folge, wo er mal aufräumt zu Hause und alles. Und das, glaube ich, könnte ich so auch nicht sehen. Dann packe ich an und mache das weg.
Was du noch im Vorgespräch gesagt hast, auf die Frage, was ihr gemeinsam habt, ist, dass wir beide ganz lieb sind. Also ihr beide.
Der Leopold und ich?
Ja,
ich finde, dass der Leopold von Anfang bis jetzt schon eine kleine Kurve genommen hat. Und er wird ja auch älter und merkt, wie die Zeit davon geht und wie er, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ist es auch ein Wunsch von mir.
Apropos ganz lieb und er wird älter. Ich habe jetzt in der Vorbereitung erst gelesen, dass du ja auch, wie ich, Jahrgang 64 bist. Das heißt, du bist 62.
Hm. Noch nicht.
Du wirst
noch
62.
Nicht. Ich werde es.
Ja, du wirst 62 in diesem Jahr. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Also jetzt kein schlechtes Kompliment, ich hätte dich locker 7, 8 Jahre jünger geschätzt, so Anfang 50, Anfang, Mitte 50.
Ich bin dann immer gewohnt, zu den Leuten zu sagen, was willst du trinken?
Ja, ich trinke Kaffee und Leitungswasser. Aber das ist nicht das erste Mal, dass du das hörst, oder?
Ja, höre ich öfters, ja. Meine Frau sagt mir das auch immer und sagt, Mensch, du kriegst keine Falten und so, jetzt stehst du mal auf in der Früh oder sonst was. Das höre ich öfters, ja.
Gibt es ein Geheimnis? Machst du viel Sport? Ernährst du dich besonders bewusst? Gute Gene? Was ist es?
Puh, Ich glaube, ich habe nie so groß über die Stränge geschlagen, aber nicht, dass ich das bewusst gemacht habe. Ich vertrage dann halt nicht so viel und ich schlafe gern.
Viel?
Ja, ich brauche schon mal eine 7-8 Stunden.
Gut?
Ja.
Am Stück?
Ja, das schaffe ich.
Schläfst noch durch?
Ich schlafe durch,
wie
ja.
Wie ein Baby?
Nein, Baby nix. Aber was halt kommt im Alter, dass man um 4-mal pinkeln muss.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Ja, aber sonst, es sei denn, es beschäftigt mich was.
Ich sag dir was, ich war echt skeptisch. Also bevor ich Steckerlfisch-Fiasko gesehen habe, ich durfte es schon gucken. Mhm. Aber er ist sehr, sehr lustig.
Eigenartigerweise,
ja, finde, er ist einer der besten. Ja. Wie viel gibt es jetzt inzwischen? Wie viel
10, das ist der 10.
Die haben Handlung grob skizziert. Wollen wir das machen oder ist das irrelevant? Doch, können wir machen, oder?
Da musst du skizzieren, weil ich habe sie damals wohlweislich gelesen, aber es sind sehr viele andere Geschichten wieder mittlerweile gekommen, dass ich sage, ich weiß, was ich gemacht habe, aber ich glaube, der Steckerfischkönig
wird ermordet. Ja. Rahmenhandlung letztendlich, der Franz ist unzufrieden, weil die Susi Wahlkampf macht, die Politik
richtig
geht. Der Rudi, also wieder genial gespielt vom Simon Schwarz, der läuft rum und stinkt, weil er ein Experiment macht, dass er nachhaltigerweise nicht mehr so oft duschen will, also nicht so viel Wasser verbrauchen will. Die anderen Chaoten spielen Golf. Auch unfassbar lustig, die Szene. Und zu Hause ist eine ungarische Haushaltshilfe, die...
Das weiß ich sehr wohl.
...dem Leopold den Kopf verdreht.
Ja, das weiß ich sehr wohl, ja.
Und da gibt's eine Szene, das ist... brillant gespielt und weil es so subtil ist, aber ich glaube, fast jeder Mann sich darin wiedererkennt, wie die am Tisch sitzen, also in der Stube sitzen,
ja,
und wie der Leopold so ganz verstohlen rüberschaut ins Dekolleté.
Ehrlich gesagt, das
kannst
weiß ich.
Kannst du dich da nicht dran erinnern?
Jetzt wo du sagst, ich weiß schon, dass sie mir äußerst gut gefallen hat und dass das so peu à peu immer mehr wurde. Ja.
Das ist so herrlich zum Fremdschämen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wie gesagt, erkennt sich wahrscheinlich jeder Mann drin, dass man das auch schon mal gemacht hat.
Ja.
Aber wenn du es nicht mehr weißt, wie die Szene war, dann kann ich dich nicht fragen, ob das bewusst war oder ob das passiert ist in dem Moment.
Naja, ich sag mal beides. Nein, da sind wir am Essen und ich mach das. Aha. Ja, jetzt, wenn ich es so höre, wird mir der Leopold auch unsympathisch.
Nein, das sagt für mich so aus, wie der eben auch ist, so herrlich verklemmt.
Ja.
So zum Fremdschämen, wie ich es gerade gesagt habe.
Ja.
Aber du hast vorhin gesagt, er hat sich entwickelt in diesen 12, 13 Jahren.
Ich finde schon, dass er ruhiger geworden ist. Vielleicht ist es ein Empfinden, das man selber hat und versucht, mit in die Figur reinzutragen.
Wie entwickelt er sich noch? Also was kannst du dir bei ihm noch vorstellen?
Och.
Was würde uns
dass
überraschen?
Dass er ruhiger wird, dass er einfach, aber das ist ja Sache der Autorin, aber ich sehe ihn schon so, dass er nur noch sporadisch an die Decke geht, weil er gar nicht mehr die Energie hat.
Ja, früher ist er immer wieder ausgeflippt.
Ja, komplett ausgeflippt. Ich habe neulich sogar eine Folge gesehen, Griesnockerl-Affäre, ich konnte mich an die erinnern, das ist, wo der Paul, der Alte, gespielt von Branko Samorowski, der dann stirbt und wo ich reinkomme und die Beerdigung organisieren will, wo ich mir denke, das ist schon so, dass ich sage, da gehört ihm eine Reinkaut. Also das ist furchtbar. Und ich weiß auch noch, dass ich meine Bedenken hatte, aber da durchaus gesagt wurde, nein, Ding, da kannst du schon Gas geben und so, was weiß ich. Aber da ist auch wirklich so, dass ich sage, da könnte ich mich schon fremdschämen, wenn ich ihn sehe. Aber wenn dann voll, weil halb geht nicht oder so. Er hat ja dann irgendwie Vorschläge, wie der Sarg aussehen muss und wir lassen uns da nichts nachsagen. Und der Paul möchte nur in einer Schuhschachtel begraben werden. Und ich sage, was sagen dann die Leute? Das habe ich zufällig gesehen und mir gedacht, Mensch, als Kind, das ist aber schon ein kompletter Depp.
Aber wie im richtigen Leben.
Ja.
Die Rita hat mir erzählt, dass es durchaus ein reales Vorbild gibt für
echt?
Den Leopold.
Aha, da schau her.
Sie wollte mir aber nicht verraten, wo und wie der heißt. Wie würdest du die Komik beschreiben, die er ausstrahlt, der Leopold?
Ja, ein unbeholfener Choleriker. Ja, so jetzt so einfach ein Pedant. Ja.
Sympathisch halt
ja.
Einfach.
Ja, einfach sympathisch.
Du bist ja ganz lange, ich glaube bis 2012, der Rosenmüller war der Erste, der dich komödiantisch besetzt hat.
Ja, das hat er mal gesagt, aber ja. Das stimmt schon. Also mein allererster Film war ein Tatsachenfilm vom damaligen Regisseur Norbert Kückelmann. Der hieß Alle haben geschwiegen, das war nach einem wahren Fall, der in Eichstätt sich zugetragen hatte, wo eine Anhalterin vergewaltigt und ermordet wurde und da war ich einer dieser Vergewaltiger und Mörder und ich habe die ersten 10 Jahre fernsehtechnisch nur solche Rollen angeboten bekommen.
Kannst du dir das erklären, warum du so lange als Bösewicht besetzt wurdest oder ausschließlich als Bösewicht und warum keiner dein komödiantisches Talent erkannt,
gefördert hat? Ich habe sehr wohl immer versucht zu sagen den Produzenten und Regisseuren, ich spiele für am Theater die Lustigen und so, haben die gesagt. Aber
Schubladendenken.
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Also der war schon sehr prägnant, dieser Film. Also wenn ich den, haben heute meine Kinder noch nicht gesehen.
Weil der so krass ist?
Ja, der ist wirklich krass. Der ist wirklich krass und dann waren es halt einfach diese Mörder und Vergewaltiger war es nicht immer, nein, aber es war dann so, dass ich irgendwann mal, hat es so ein bisschen die Kurve genommen, da habe ich dann mehr oder weniger einen Dödel vom Dorf gespielt mit der Ruth Drexel und da hat es so ein bisschen einen Bogen genommen und dann kam die Hummel, das war Abschlussfilm vom Sebastian Stern, wo ich eine ziemlich große Rolle hatte und der war etwas unbeholfener Mann, der da so im Schneeballsystem Leute anwirbt und ab da hat es eine andere Wendung genommen und den hat der Rosi gesehen und der hat mir dann später mal gesagt, den habe ich am Oktoberfest gesehen und gesagt, Mensch, servus, Gerhard, grüß dich, ich habe die vorher gekannt, ich habe die gekannt, wenn ich das gewusst hätte und so. Und dann hat mich der so peu à peu für die Sachen genommen, für die Lustigen.
Und dann ging's los mit den Eberhofer-Krimis.
Ja, die hat aber nicht Rosi gemacht.
Das ist schon klar. Ja, schon klar. Aber da ist dein komödiantisches Talent ja dann immer noch weiter ausgebreitet worden. Weißt du, was du manchmal hast, wenn du so redest und dann plötzlich dann so wie gerade emotional wirst? Was von Rowan Atkinson, Mr. Bean. Hm. Sowas könntest du auch spielen.
Da schau her. Eigenartigerweise hat das meine Frau schon mal zu mir gesagt.
Ernsthaft?
Ja. Die hat gesagt, ich bin mit Mr. Bean verheiratet. Da waren wir im Urlaub. Da habe ich mich irgendwie umgezogen und das wurde so slapstickhaft, aber weil ich ausgerutscht bin oder wo hängen blieb, hat es gesagt, um Gottes Willen, ich bin mit Mr. Bean im Urlaub. Das sollte mir zu denken geben.
Ja, das sollte mir zu denken geben. Deine Frau und ich sind seelenverwandt.
Da schau her.
Ja, also das ist jetzt krass, oder? Krasser Moment.
Ja.
Finde ich. Aber ist das was dich reizt, also noch mehr so in dieses Slapstick-Geschichten reinzugehen?
Nee, das muss passieren. Das würde ich jetzt nicht bewusst machen oder so, aber wenn es so ist, dann gibt man gern dem Affen Zucker.
Bist du grundsätzlich jemand, der, wenn er sich entscheiden müsste, sich für Komödie entscheiden würde, weil du zu lange eben auch die Bösewichte gespielt hast? Also nee, magst du das mehr?
Ich lasse das, ehrlich gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, ich will den oder ich hätte das gern oder so. Es ist schon so, dass ich sage, wenn jemand mir ein Buch schreiben würde, wo ich meinen Humor erkenne, dann ist das ein großes Glück. Der Sebastian Stern, der mit dem ich damals die Hummel gemacht habe, wäre so einer, der in diese Richtung geht. Oder so. Und ich habe auch schon Regisseure gehabt, die zu mir gesagt haben, du, ich schreibe dir was. Oder war ich dann im Polizeiruf oder so, wo ich wirklich erkannt habe, der kennt mich. Das, was dann wirklich eine Episodenhauptrolle war, der hat mich erkannt. Oder wo ich keinen Satz geändert habe.
Aber solche Regisseure oder Drehbuchautoren gibt es selten, ne?
Gibt es selten, ja. Aber man erkennt, man spürt sofort, wo man einen Draht hat oder wo ich sage, also das ist dann auch ein Prozess, wo man sagt, man muss nicht viel drüber reden. Weil in dem Moment, wo ich drüber rede, zerrede ich das ganze Ding. Ja. Also wenn das nonverbal geht, dass man sagt, wir haben da eine gleiche Welle erwischt und wir reden nicht viel drüber, aber es flutscht, das ist irgendwie, dann ist das ein großes Glück.
Ist das bei den Eberhofer-Krimis so? Gerade jetzt auch bei Steckerfisch-Fiasko, war das wieder so? Es wirkt zumindest so.
Also
das Ensemble ist einfach großartig.
Ja, das ist zum Beispiel was, dieses, wenn jetzt, es ist ja wieder einer so in der Pipeline oder man plant und so und jetzt alleine diese Eberhofer-Premiere, die stattfindet, dieses Wiedersehen des Ensembles oder der Leute, mit denen man zusammen ist. Ich, wenn da nur denke, dass wir da in Dingolfing irgendwo untergebracht sind und am Abend sitzen wir beim Glas Bier zusammen.
Mit
oder
dem Sebastian Betzel, der Lisa Maria Potthoff.
Ja, genau die, ICQ. Genau, Simon Schwarz und Simon. So. Und wir sitzen zusammen und sind am Abend, wo man über Familien Alltäglichkeiten und Probleme oder was macht der, redet und ich sage, am nächsten Tag haben wir dann immer eine Familienaufstellung, weil man kennt sich, und es ist in der Tat ein bisschen, es ist nicht Gewohnheit, aber es ist, man weiß, es ist eingespielt und es ist auch das Drehbuch vom Stefan Bitz und das ist ja mit Ed Herzog und der Regisseur Ed Herzog, wo ich sage, man kennt sich und man mag sich und da kommt was zusammen, was dann blüht.
Das heißt, ihr habt auch wirklich Spaß beim Drehen?
Schon. Mit Sebastian ist es dann so, dass wir in der Drehpause unsere Fußballbegeisterung austauschen und ja.
Du bist Fan welches Vereins?
HSV.
Sag's ruhig laut.
HSV, ja. Ich bin das aber sonst fürs Angenehme im Leben.
Ja.
Wobei es jetzt ja müh besser wird.
Ja, aber es ist auch ein Schicksal. Also ähnlich,
das ist wahrlich
ein Schicksal. Wenn du jetzt gesagt hättest, du bist Clubfan oder 60er-Fan, das kommt aus dem Herzen und ja, da gehört viel Leidensfähigkeit dazu. Das ist beim HSV ähnlich.
Ja, ich war sogar schon, und das ist immer noch, schwirrt es im Hinterkopf, nach dieser langen Leidenszeit in der zweiten Liga, dass ich ein Soloprogramm mache, das würde, hätte heißen sollen, aber das ist immer noch im Kopf, Weglaufen vom HSV. Weil ich manchmal wirklich mich so geärgert habe über Aufstellungen, dass ich nahe dran war, ich wusste, wo ein Trainer wohnt, dass ich hinfahre und sage, kannst du jetzt bitte umstellen und nicht 90 Minuten anrennen lassen, wie doof. Und ja.
Also das hast du im richtigen Leben auch, diese Impulsivität.
Wenn man da Gaul durchgeht, schon, ja.
Aber du bist kein Choleriker.
Nein.
Oder? Soll ich deine Frau wieder fragen?
Die hört das sowieso. Mein Gott, es kann schon. Ich glaube, das Fass darf nicht zum Überlaufen kommen oder so. Das ist dann so, ja, wenn ich an einer Seilbahn denke, die Stahlseile, wo eine Gondel hochgezogen wird. Und wenn das mal bei mir beginnt, dass da so ein Draht, einer nach dem anderen, dann wird es gefährlich.
Ja, du bist einfach ein sehr temperamentvoller Mensch.
Ja.
Wollen
ja,
wir so positiv,
lass mal so stehen,
formulieren. 13.8. Steckerl-Fisch-Fiasko im Kino oder ab dem 13.8. im Kino. Es gibt eine Bayern 1-Premiere. Die Weltpremiere war ja schon. Wie reagieren die Fans bei solchen Events auf den Leopold?
Äußerst wohlwollend. Die wollen ein Bild und freuen sich dran, dass er so ausflippt.
Was kriegst du denn da für Kommentare, für Feedback?
Ach, viele. Ich habe 23 Nord-Nord-Mord auf Sylt gedreht,
ja,
und bin wirklich permanent am Strand, wenn ich auf- und abgegangen bin, auf den Eberhofer.
Ja, weil da lauter Bayern sind auf Sylt.
Nein, das waren Leute aus Schleswig-Holstein, die zu mir gesagt haben, was ist denn das? Und so, da ist ja, da, sie sind doch der aus dem Eberhofer. Eben gesagt, das versteht ihr doch gar nicht. Nee, kein Wort, aber das ist Anarchie. Das lieben wir. Und so, da haben wir gedacht, ja, so schlimm kann es gar nicht sein.
Wenn du da Autogramme schreibst, dann geht die Legende, dass du immer noch so einen Spruch dazu schreibst. Machst du das noch?
Ein Spruch?
Ja.
Ja.
Habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du nie einfach nur deinen Namen Gerd Wittmann hinschreibst, sondern dass du irgendwie immer noch was dazu schreibst.
Wenn mir gerade was Passendes einfällt, ja.
Zum Beispiel? Was schreibst du da so?
Mit gutem Gruß.
Mit gutem Gruß?
Ja, oder was weiß ich, ja. Oder wenn mir von der Person gerade irgendwas eingefallen ist, dass, oder die was zu mir gesagt hat, dass ich dann auf das Bezug nehmen, was hinkritzle oder so. Das muss immer unmittelbar sein.
Wie du gerade jetzt schon wieder guckst. Was ich mir noch vorstellen kann, vielleicht hat deine Frau das auch schon zu dir gesagt, dass du so einen vordergründig harmlosen, spießigen Typen spielst, der aber dahinter so ein krasser Psychopath ist. Schau jetzt, schaut.
Nee.
Wäre das was?
Boah, da muss ich erst drüber nachdenken.
Weißt du, der so harmlos daherkommt und dann, der auch so eine vordergründige Komik ausstrahlt. Und dann ist dahinter ist die Finsternis.
Das gefällt mir. Ich hoffe, das hört jetzt ein Regisseur und macht ein Buch draus. Das hört sich gut an. Das ist ja wunderbar.
Ich habe gehofft, dass es dir gefällt.
Ja, es gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr.
Ihr seht ihn ja alle nicht, wie er gerade guckt, der Gerhard Wittmann. Ich kriege ein bisschen Angst gerade.
Ach was.
Nein, natürlich nicht. Gerd, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Wir haben uns schon total verquatscht, das macht aber nichts, den gebe ich dir. Lies das bitte so vor und dann sagst mir danach, ob der Lebenslauf so passt oder ob du den zerreißen musst. Bitteschön.
Ich heiße Gerhard Wittmann und hatte nie einen Plan B. Schon als Kind wusste ich, ich will Schauspieler werden. In der Schule habe ich Lehrer parodiert, was nicht unbedingt förderlich für meine Noten war. Die erbitterten Gegner Franz Josef Strauß und Willy Brandt waren maßgeblich am Start meiner Karriere beteiligt. Geprägt hat mich auch die Zeit als Logendiener an der Bayerischen Staatsoper. Viele Jahre durfte ich nur Bösewichte spielen, aber erst als Komödiant kann ich mein ganzes Talent ausschöpfen. Nichts ist für mich schlimmer als der Stillstand. Deshalb will ich mich als Mensch und Schauspieler immer weiterentwickeln. Und hoffentlich vergesse ich nie, dass jeder Augenblick alle Zeit in sich trägt. Mensch, jetzt bin ich gerührt. Ja, doch,
das ist schön.
Da erkenne ich viel in mir. Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, Gerd, da möchte ich sofort drüber sprechen, also was dir ins Auge sticht? Vielleicht muss man das erklären, auch diesen letzten Satz, jeder Augenblick trägt alle Zeit in sich. Der geht ja noch weiter.
Ja, und in den Schaufensterscheiben der Marktstraßen spiegelt sich das Leben. Das ist ja nicht von mir, das ist aus einem Buch von Robert Seethaler.
Und als großartiger Schriftsteller.
Absolut, ich habe die Straße zu Hause, weil ich sie mir noch aufheben wollte für Sommertage, wo ich irgendwo am Strand liege oder in den Bergen auf einer Bank sitze, weil ich mich wahnsinnig freue, das zu lesen. Ja, als ich das gelesen habe, hat mich was durchzuckt, weil ich in dem Moment, also komischerweise ist diese Unschuld, die man beim ersten Mal lesen, also man kann ihn immer wieder lesen, aber das, was dich am Anfang trifft, so ist es dann nicht mehr oder so. Also das noch, der Satz steht für mich weiterhin als solches da und das macht was mit mir, aber wie gesagt, der hat mich getroffen.
Kannst du uns erklären, was es für dich bedeutet, warum er dich so getroffen hat, gerade dieses, jeder Augenblick trägt alle Zeit in sich?
Da würde ich jetzt sagen, lieber nicht drüber reden, weil man kann's zerreden. Und das, was einen wirklich da trifft, das kannst du sowieso nicht beschreiben. Ich sag jetzt, das habe ich schon oft gesagt, du kannst manche Sachen einfach nicht beschreiben. Du kannst ja Liebe nicht beschreiben. Du kannst das Wort schreiben, aber du kannst es nicht beschreiben. Und da geht's mir genauso. Das ist zum Beispiel auch immer, wenn sie mich fragen, wie haben sie diese Rolle gespielt und so, als sie da und so. Und ich sag, lass uns, oder der Eberhofer-Erfolg wird ja auch immer, was ist es denn? Was macht den Eberhofer-Erfolg aus? Wo ich sag, bitte lasst uns nicht drüber reden. Nehmt's einfach so hin, wie es ist, weil in dem Moment, wo ich sage, das funktioniert, weil, nehme ich da eine Unschuld weg oder ein Ding, wo ich sage, ja, das ist vielleicht für dich so, aber für mich ist es was anderes oder ich will es gar nicht beschrieben haben.
Dann geht die Magie kaputt vielleicht.
Eben.
Der Zauber.
Ja.
Und Zauber kann man ja nicht erklären.
Ja, so ist es.
Dann belassen wir es dabei. Wollen wir ein bisschen sprechen darüber, wie du so geworden bist, wie du heute bist? Also wie gesagt, 1964 geboren, Gerhard, wir sind die meisten.
Ja.
Also es gibt Boomer. Die meisten von uns, die Boomer halt. Damals in Eindling?
In Eindling, ja.
Der Papa war Bäckermeister und Postbote.
Richtig.
Interessante Kombi, weil es zu wenig Briefe gab und hat es auch noch mitgemacht.
Ja, so ist es. Ja, wir hatten ein Lebensmittelgeschäft und eine Bäckerei und ich glaube in den 1950er Jahren ist da einfach jemand gekommen und gesagt, sie haben da die Leute, die zusammenkommen, würden sie die Post machen. Und damals hat mein Vater gesagt, waren das 5, 6 Briefe, die da kamen. Und so wurde das halt immer mehr. Aber dann ist er dabei geblieben und hat das nie aufgegeben.
Ab wann durftest du, musstest du mithelfen? Morgens um, weiß ich nicht wann, Semmeln, Brezen ausfahren?
Ausfahren, also als Kind oder so war ich bei meinem Vater immer dabei. Also sprich, dass ich im alten T2, wo wir das Brot ausgefahren haben und ich kann mich da erinnern, dass ich da eben auf der Rückbank war und die Leute angeschaut habe. Das war ziemlich früh. Mei, das mit dem Mithelfen, das war mal so. Also wenn ich konnte, habe ich mithelfen müssen, aber es war ja nicht Stantepede, dass die sagen, du musst da und da in der Backstube sein.
So
war es
nicht. Du wurdest nicht gezwungen.
Nein, das nicht. Nein, aber es wurde schon, wenn es geläutet hat, bin ich in den Laden und habe bedient. Oder wenn schnell am Mann war, musste ich in die Backstube, musste mithelfen.
Ich kann mich erinnern, damals in meiner Kindheit in Weiden in der Oberpfalz. Mhm. Wir sind nach der Disco am Freitag oder am Samstag früh meistens, sind wir zum örtlichen Bäcker, weil der hat so ein Fenster gehabt und der hat dann gewusst, da kommen die ganzen Hungrigen um 3:30, 4 nach der Disco.
Mhm. Und das ist bei uns schon auch
gewesen. Ich stelle mir gerade vor, du hast da aber nicht zu den Hungrigen gehört, sondern du hast da arbeiten müssen.
Na, da war ich auch weg. Also ich habe ja damals auch gleich eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht und wenn ich am Freitag, Samstag weggegangen bin, dann war es schon so, dass ich wusste, wie ich nach Hause kommen muss, dass ich nicht unbedingt gleich entdeckt wurde, dass ich also wirklich dann auch meinen Schlaf gebraucht habe oder so.
Wie war denn das bei dir überhaupt? Oder wie sehr hat sich der Papa oder die Eltern überhaupt gewünscht, dass du auch Bäckermeister wirst?
Das hat ja mein Bruder übernommen. Nee, der Wunsch war von ihnen nicht, aber ich glaube so, der geht mal in ein Büro und dann ist alles gut oder der kriegt einmal eine feste Anstellung so und fertig. Und
deswegen Groß- und Außenhandelskaufmann.
Ja, mehr oder weniger. Das war ja ich hatte, das, wie es da steht, keinen Plan B. Die Entzündung, dass ich Schauspieler werden wollte, war in dem Moment in mir gelegt, wo ich von meinem Bruder gehört habe, es gibt Schauspielschulen. Also als ich das gehört habe, dass sowas möglich ist, habe ich natürlich diesbezüglich alles gesammelt und geguckt, wo was drüber steht. Da gab es ja kein Google und nichts und so. Das heißt, wenn ich in einer Zeitschrift wo gelesen habe, Schauspielschule oder so, dann habe ich das rausgerissen oder habe geschaut, wie das, wo man sich da hinwenden muss.
Aber die Begeisterung, die ist ja noch viel früher geweckt worden, offenbar. Es muss einen Lehrer gegeben haben, der mit dir oder mit euch ab und zu ins Resi, ins Residenztheater gegangen
ist. Also da wusste ich, also da war die Begeisterung fürs Spielen und so schon da. Und der damalige Klassenleiter in der Realschule, der Herr Helmer, bin ich heute noch dankbar, hat eben, ist mit uns dreimal ins Residenztheater gefahren. Und ich weiß noch, dieser Geruch, wie der Vorhang aufgeht, das waren, ich weiß auch noch die Stücke, Tartüff, ein Florentiner Hut und das andere fällt mir jetzt nicht ein.
Wie alt warst du?
Hauptmann von Köpenick.
Wie alt warst du damals?
13, 14, sowas in dem Dreh.
Und da ist irgendwas angezündet
worden? Ja, da ist absolut was angezündet worden. Ich war da drin gesessen, ich weiß noch, wir sind nach Hause gefahren und das war was im Magen, wo ich mir dachte, ich muss dahin, ich will das und so. Aber nicht so, dass ich es richtig benennen konnte. Also, dass ich wollte das machen. Ich habe mir gedacht, ich will auch da oben stehen, ich will das machen. Und da ging es auch nicht darum, dass ich da Hauptrolle oder so, aber das hat mich entzündet. Und wie gesagt,
wieder was Magisches, ein
ja,
Zauber.
Und ich muss damals meine spätere Lehrerin Katrin Ackermann in Tartüff gesehen haben. Also das war aber nicht bewusst, aber mir war klar, sie war damals am Resi und sie hat die Turin gespielt. Und wie gesagt, ja.
Wie das Leben so spielt. Ja. Und es gibt wenig, was man Menschen mehr wünschen sollte, als dass sie irgendwann das Glück haben, eine Begeisterung, eine Leidenschaft für irgendwas entfachen zu dürfen.
Das ist das Einzige, was ich oft meinen Kindern sage, müsst das finden, wo ihr Leidenschaft hinträgt. Das ist immens wichtig. Das ist wichtiger als Geld. Also natürlich.
Du musst von was leben.
Ja. Musst du leben können davon. Aber wenn ich was finde, wo ich sage, dass ich gehe da wahnsinnig gerne hin, dann ist es A und O. Und ich, wie gesagt, ich tue mich da leicht, weil ich habe das gefunden, wo ich sage, das mache ich wahnsinnig gern. Aber wie gesagt, einfach was zu machen, dass ich sage, naja, aber das Geld stimmt.
Wann ging denn das los, dass du dein Talent zum Parodieren speziell von Lehrern entdeckt hast? Wie alt warst du denn da?
Das Parodieren, das ist schon früher losgegangen als Kind. Eben weil ich da mit dem Vater auf der Rückbank saß und so. Und das ist dann nicht so, dass ich das wie ein Aufnahmegerät, haha, der hat diese Eigenschaft, das mache ich. Ich habe das unbewusst aufgesogen und dann ist das irgendwie 2 Wochen später, habe ich mich da umgezogen und bin dann in die Küche und habe jemanden nachgemacht mit der Stimme und mein Vater wusste sofort, wer das ist oder so.
Also
und
von dem hast du wahrscheinlich das Talent, möglich, der hat es vielleicht nie ausgelebt.
Ich habe auf jeden Fall Applaus gekriegt oder als Zustimmung oder das Lachen von ihm hat mir dann recht gegeben oder so und das hat mir anscheinend gefallen. Und mit den Lehrern, das ist halt eine Sache da, ja, wie soll ich sagen, das ist auch wie ein Aufnahmegerät und irgendwann musste das dann raus oder so.
Du konntest gar nicht anders.
Ich wurde gespielt, also ich war das gar nicht. Irgendjemand hat in mir gespielt und ich konnte gar nichts dafür.
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ja,
wobei
Richard David Brecht.
Wobei sowas ja nicht immer auf Gegenliebe stößt oder zumindest nicht bei allen Lehrern und Lehrerinnen. Hast du richtig Stress gekriegt deswegen?
Nein, aber sagen wir mal so, es hat nicht unbedingt positiv beigetragen oder so. Ja, die würden jetzt natürlich heute sagen, nein, das war toll damals. Genau so, wo ich sage, nein, genau das Gegenteil. Das stimmt nicht, aber ja.
Der Erfolg hat viele Väter.
Ja, so ist es.
Du hast dich dann beworben im Münchner Zinnerstudio, Schauspielschule, private Schauspielschule, 1986, da warst du 21, 22?
87 war das, wie alt war ich?
22,
da? 23 oder?
Ja. Und hast, so geht die Legende, nichts vorbereitet gehabt?
Nee, bin dahin, weil ich mir gedacht habe, ich sage jetzt, dass ich habe eine Ausbildung und so und ich möchte jetzt auf die Schauspielschule und der Leiter war ein alter Schauspieler aus Berlin, der mir sehr wohl, der hatte irgendwie Sympathie, das habe ich schon gemerkt, hat aber dann gesagt, ja, was hast du uns denn mitgebracht und so. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du denn jetzt das? Ja, du kannst doch nicht, also was hast du uns denn mitgebracht, dass wir sehen?
Du wusstest überhaupt nicht, was er von dir will.
Nein, dann hat er gesagt, ja, aber wir müssen doch beurteilen können, ob du überhaupt, und dann habe ich gesagt, doch, das kann ich. Und dann hat der, weil der hat dann auf jeden Fall, ja, da müssen wir jetzt schauen und so. Und ich war wirklich schon so, dass ich die Klinke in der Hand hatte und mir gedacht habe, so kann ich nicht gehen.
Also, wolltest eigentlich schon wieder gehen.
Es war so, was soll ich jetzt noch? Was halt, der sagt da, was ich soll was mitbringen und ich will hier aufgenommen werden. Und da habe ich mich eben umgedreht und habe die Sache gar nicht mehr lange reden lassen, sondern bin in dieses Gespräch zwischen Willy Brandt und Franz Josef Strauß, weil ich die damals vielleicht auch in der Schule oder mit Klassenkameraden die Stimmen nachgemacht habe oder so und bin da von einem Platz zum anderen und habe da fingiertes Gespräch gemacht. Und da waren waren zwei, drei Leute, die da zugeschaut haben und da hat der gesagt, also das ist uns ja noch nie untergekommen oder gesagt, aber alleine hat er gesagt, dass sie jetzt nicht gegangen sind, was ihm besonders gefallen hat, dass ich es nicht vorbereitet habe, dass ich mich umgedreht habe, eingestiegen bin und ohne Kommentar. Dann hat er gesagt, das gefällt mir, hat er gesagt. Und hat er gesagt, die Chuzpe, sich jetzt da hinzustellen und die zwei da zu machen, hat er gesagt, und Parodie ist jetzt nicht Schauspiel, aber hat er gesagt, es hat mit dem Beruf zu tun, hat er gesagt. Und sie können Pausen setzen, hat er gesagt. Und das gefällt mir, hat er gesagt, wir machen das mit ihnen. Wow. Und ich war überglücklich.
Könntest du uns eine kleine Kostprobe von damals geben? Weißt du das noch, in Auszügen, diesen Dialog zwischen Strauß und Brandt?
Ich glaube, ich habe begonnen, dass die Sozialdemokratische Partei ist, und dann bin ich irgendwie da reingegangen, wir von der CSU haben schon lange, und das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall.
Aber du hast es drauf,
immer noch. Jetzt nicht mehr so, das ist irgendwie so lang her, aber ich weiß, dass ich so irgendwie so eingestiegen bin, und ich weiß noch, dass dieser Schulleiter da mich angeschaut hat, wie nochmal was, und ja, der hat dann...
Der hat irgendwas gesehen in
dir. Der hat das gemocht und so, und... Hat mir immer dann mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Solche Leute brauchst du im Leben.
Ja, ja.
Ja, Mentoren. Deine Karriere, Schauspielkarriere, begann dann am Landestheater Linz. Mhm. Und der Direktor, der kannte dich wohl schon aus München, aber nicht, weil er dich spielen gesehen hat.
Nein, das war so, das ist ja auch so eine, wie soll ich sagen, Unbedarftheit. Ich habe dann meine Bewerbungen losgeschickt, damals noch 30, 40. Und habe die ersten Vorsprechen, die ich gemacht habe, alle gekriegt. Und das erste war eben in Linz. Und da gibt's, das glaube ich, die Anekdote, ich bin in Linz ausgestiegen, bin durch die Landstraße gegangen, gehe aufs Landestheater zu und sehe eine Riesentraube von Leuten, jungen Leuten, die mit dem Bus da stehen. Und ich denke mir, boah, sprechen da viele vor. Ja, gibt's denn sowas? Und ich reihe mich da hinten ein und sag zu den Letzten, was ganz schön viel los hier da. Also ich bin ja neugierig, das dauert ja bis heute Nacht um 10. Und die haben mich angeschaut, so quasi, was will der von uns? Da haben wir gedacht, oh, das ist bestimmt ein ehrenes Gesetz, man darf beim Vorsprechen nicht miteinander reden, bis dann jemand um die Ecke kommt und sagt, Achtung, der Bus nach Steyr fährt in 5 Minuten ab. Dann, und ich habe, nein, ich muss da zum Vorsprechen, das sind gar nicht die Leute. Und dann hat man mich durch den Hinterhof zu diesem Vorsprechen, wo auch irrsinnig viele Leute waren. Und ich bin da, das waren 30, 40 Leute, die da vorgesprochen haben. Und irgendwann kam ich halt dran, bin auf eine dunkle Kammerspielbühne und habe gesagt, ich habe jetzt hier, unten habe ich nur aus dem Dunkeln gehört, reden Sie nicht zu viel und spielen Sie. Und dann habe ich meine Sachen vorgespielt, Zerbrochener Krugen, Ruprecht. Und auf jeden Fall ist diese ganze Traube von Schauspielerinnen und Schauspielern da gesessen und hat gewartet. Und da kam dieser Intendant und hat gesagt, es können alle gehen, und zeigt auf mich und sagt, und Sie kommen mit mir mit. Und da bin ich zu dem ins Intendantenbüro und da hat er gesagt, dass er das total toll fand. Aber bitte, wo kommen Sie her? Das war schwäbisch-bayerischer Dialekt, der da zu hören war. Das hat ihn hoch interessiert. Also er hat mir auf jeden Fall das Engagement angeboten. Und ich war ja in der Schauspielschulzeit immer an der Staatsoper in München als Logendiener.
Und daher kannte der dich.
Ja, und da kam er 14 Tage später nach dem Vorsprechen, sieht er mich an der Tür stehen und sagt, was machen Sie hier, Herr Wittmann? Und ich sage, ja, ich bin Logendiener an der Ding. Und das hat ihm so gefallen. Ach, er war, so war GMD am Bruckner Orchester. Und dass ich da an der Staatsoper 3 Jahre stand, das fand er ganz toll. Und dass ich da mein Geld verdient habe.
Also der hat dich erkannt nach dem Vorsprechen?
Nach dem Vorsprechen hat er gesagt, Herr Wittmann, ich habe Sie doch vor 14 Tagen... Das war aber das Vorsprechen für ein Jahr drauf. Und dann hat er gesagt, was machen Sie? Und ich gesagt, ja, ich mache da Logendienst. Das hat ihm ganz gut gefallen. Und ich habe mit ihm dann über ein paar Opern gesprochen, die ich gesehen habe. Und dann hat er mich im nächsten Jahr, wo die einzelnen Herr so und so kommt aus dem Staatstheater Osnabrück und so, und wie er zu mir kam, hätte er sagen müssen, das ist ein Neuling, der von der Schauspielschule kommt. Und er hat dann gesagt, Gerhard Wittmann, letztes Engagement, Bayerische Staatsoper München. Dann haben sich die alle zu mir umgedreht und haben geguckt und gesagt, hey, du warst an der Staatsoper, dass ich dann einfach so stehen ließ.
Ja, perfekt. Stillstand ist etwas, was du überhaupt nicht magst. Stimmt's?
Doch, das kann ich schon aushalten, Stillstand.
Aber es muss letztendlich, und das durchzieht ja auch deine Karriere im Leben, weiß ich nicht, wie es ist, dass da immer was Neues kommen soll. Wie du vorhin angefixt warst, auch von den Ideen, die wir so entwickelt haben, was du alles spielen könntest. Erst die ernsten Rollen, im Theater dann schon komische Rollen und dann die komischen Rollen auch im Fernsehen oder im Kino.
Ja, aber es...
Warum ist Stillstand so schwierig?
Nein, ich kann Stillstand insofern aushalten. Ich habe das ist ganz interessant, vor 2 oder 2,5 Jahren mit dem Günther Maria Halmer, Gott hab ihn selig, der mich dann gefragt hat am Dreh, was machst denn du jetzt eigentlich? Also wenn nichts ist, dann habe ich gesagt, ich setze mich hin, hör Klassikradio und schaue aus dem Fenster. Hat er mich angeschaut und gesagt, das kann ich sehr gut aushalten, weil es ein Moment ist, wo ich zu mir komme und Sachen reflektieren kann oder so, aber es sollte dann schon irgendwie, ja, es ist schön, wenn es weitergeht.
Und es reizen dich Herausforderungen.
Ja,
also du
schon.
Bist keiner, der sich, so ist es vielleicht besser formuliert, der sich in seiner Komfortzone einrichtet und dann da bleibt eine Karriere lang.
Ja, nein, man durch das, dass man, obwohl man nicht ausschaut wie 62 oder 61, aber man merkt dann schon, man haushaltet mit der Energie und überlegt sich zweimal oder so, aber es sollte schon, man überlegt sich zweimal, wo man wieder Kraft hinträgt.
Und man weiß im besten Falle, was man kann und noch viel wichtiger, man weiß, was man nicht kann.
So ist es.
Und worin man keine Energie stecken sollte.
Ja. Und vor allen Dingen die Erkenntnis, was man nicht kann, wenn man das wirklich so annimmt, dass man sagt, ist halt so.
Ist halt so.
Ja.
Ja, aber das ist bei mir ist es ein lebenslanger Prozess.
Ja, ist ja, natürlich.
Also, Gelassenheit natürlich. Ist auch nicht deine größte Stärke.
Ich weiß es nicht. Ich hätte es gerne wahrscheinlich. Ich hätte es gerne. Ich wäre gern so gelassen wie der Leopold. Ja, das ist jetzt ironisch.
Aber geht's dir auch so? Ich finde nichts beeindruckender oder wenig beeindruckender als Menschen, wenn ich die sehe, egal ob im Film oder im richtigen Leben, die diese Gelassenheit ausstrahlen.
Ja. Das
wahnsinnig sexy und erstrebenswert.
Absolut. Es ist auch komischerweise jetzt gerade, das ist, wenn ich das, Gelassenheit, ich weiß nicht, ob es richtig für ihn passt, aber wenn ich jetzt die ganze politische und Weltsituation sehe, ich denke mir immer wieder, wenn das und das passiert, ich hätte gerne Helmut Schmidt als Kanzler. Also, oder ich würde gern, was denkt der jetzt oder wie wird der reagieren?
Oder zumindest überhaupt einen aus dieser Generation der Politiker von damals. Mhm. Ja. Ja, das ist ein Wunsch, den ich so unterschreiben kann.
Ich weiß gar nicht, ob das so gut wäre, aber ich habe mal eben, der ist mir, also gerade mit der Schleier.
Die Souveränität, das trifft es vielleicht
absolut,
besser noch.
Ja, die Souveränität und das. Ich kann mich noch an die Schleierentführung erinnern, wo wirklich dieser Herbst da 77, wo es so schlimm war und er da mit seiner Hornbrille, ich glaube, wir hatten sogar noch Schwarz-Weiß-Fernsehen, im Bundestag sagt, die Entführer mögen gerade einen großen Sieg oder eine Macht verspüren. Sie irren sich. Und das ist mir so geblieben und ja, das ist zum ersten Mal, wo ich dann Politik so wahrgenommen habe und das auch verfolgt oder wie der damit umgegangen ist oder
ich
so.
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn es damals schon Social Media gegeben hätte, ob Helmut Schmidt oder wahlweise auch Franz Josef Strauß auch Videos gepostet hätten, wo sie was essen gerade. Ich kann es mir nicht
vorstellen. Ich kann mich erinnern, wie Helmut Schmidt zur Maischberger, als sie über die Social Media oder über generell übers Internet und so gesprochen haben und er dann in der Zigarette. Ja, die Hysterisierbarkeit. Sie werden sich noch wundern. Die Hysterisierbarkeit, die davon ausgeht. Und da, das denke ich mir oft.
Aber das hat man nicht gesehen, das hat man nur erahnt und gehört. Weil
das war im Internet, das habe ich schon gesehen.
Zigarettenrauch, alles verdunkelt.
Überhaupt, Ende der 70er Jahre vom internationalen Frühschoppen hast du nur erahnt, dass da jemand sitzen könnte.
Jetzt wird es nostalgisch gerade.
Ja, das stimmt, ja.
Weißt du, das ist ja nun alles lange her und es ist auch gut, dass sich viele Dinge verändert haben. Bei manchen ist es nicht so gut. Wir sind am Ende, also ich bin völlig am Ende jetzt, weil es wirklich ein tolles Gespräch war. Bedanke mich sehr bei dir, Gerhard. Sag gerne nochmal ab dem 13. August Steckerlfisch-Fiasko bei uns in den Kinos.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe eben auch schon gehört, er soll humorvoll sein.
Ich kann dir sagen, er ist sehr lustig und du bist großartig.
Danke, das höre ich gern. Kann man das nochmal wiederholen?
Aber ich möchte sagen, sympathisch geht anders.
Echt?
Also der Leopold
nicht. Nein, also.
Du bist hochsympathisch.
Ich bitte, ich freue mich drauf.
Gerd, alles Gute, bleib gesund.
Ja, gleichfalls.
Vielen Dank.
Ich sag danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.